Und was ist Kreativität für dich?
Das ist für mich eigentlich eine Sternstunde des Geistes. Also den Geist irgendwie manifestieren oder den Geist auf, ja, wenn man jetzt bildender Künstler wäre oder Künstler auf Papier bringen. Also der Geist, egal ob wir den jetzt im geistlichen Sinne sehen, also im theologischen oder wirklich einfach als Form eines Zustandes, der uns einfach alle umgibt, ja. Mhm. Und manchmal, ja, hat man die Möglichkeit, diesen Geist eben zu greifen. Und das ist für mich Kreativität.
Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Expertin für Kreativität, Mentorin für Führungskräfte, Künstlerin und Keynote-Speaker. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Und wenn du magst, die Produktion dieses Podcasts zu unterstützen, so habe ich in den Shownotes einen PayPal-Me-Link Code of Creativity eingefügt. Und wenn du magst, ich freue mich über jeden Cent. Alles Liebe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute sitzt wieder eine wunderbare Frau für mir, und zwar Anne Michael. Hallo, grüß dich.
Hallo, Annette.
Und Anne ist Kantorin, die neue Kantorin von St. Nikolai hier in Hamburg. Wer das nicht kennt, St. Nikolai ist eine der Hauptkirchen in Hamburg. Und ich singe in diesem Chor, aber ich fand es einfach so, so spannend, dass wir so eine tolle, junge, neue Kantorin haben. Und ich wollte unbedingt wissen, wie ist das? Wie kommt man zu, als Kirchenmusikerin, wie geht das? Also wie entscheidet man sich, wenn man ein junger Mensch ist, das will ich studieren? Wie war dein Weg? Erzähl mal.
Also mein Weg war, wie vielleicht auch bei vielen, nicht geradlinig.
Ja, schön.
Ich bin aufgewachsen in einer großen Familie, also erstmal als Erstgeborene. Ja. Da folgten dann noch 5 Geschwister.
Oh mein
Jüngere,
Gott.
Genau.
Da hattet ihr ja schon einen Chor.
Ja, richtig. Und mein Vater war Kneipier, also er hatte eine Studentenkneipe in Trier. Die war unten, es war so ein Gründerzeithaus, unten ein Eckhaus. Ja. Die Kneipe war unten und wir haben ganz oben gewohnt.
Ja.
Und es gab dort immer viel Live-Musik.
Ja.
Und ich habe das eigentlich von Baby auf miterlebt, weil wir immer durch die Kneipe nach oben gegangen sind in die Wohnung.
Ja.
Und und das war so meine erste musikalische Erfahrung. Und dann habe ich eigentlich durch meine Mutter bin ich in den Kinderchor gekommen, weil die Kindergärtnerin sagte, ach, das Kind singt immer, stecken Sie die mal in den Kinderchor. Meine Mutter hat auch viel mit mir gesungen, damals, als ich noch ganz klein war. Und so ging dann der Weg. Ich bin dann an die Dommusik in Trier gekommen, bin dort die Chorstufen durchgegangen, also bis über die Jugendkantorei in den Domchor und so weiter. Und und habe nebenbei immer auch Klavier und Gitarre gespielt, klassische Gitarre. Gab's
ein
Angebot von der Evangelischen Kirche in Trier. Es gibt ein Stipendium für Orgel um Orgel zu erlernen. Und ich dachte, mache ich mal. Da war ich dann so 16 oder 15 und dachte, ich lerne mal Orgel, damit ich mir mein Studium mitfinanzieren kann.
Ja.
Da wusste ich noch gar nicht, was ich studieren will. Und so fing das dann an. Also ich habe dann Orgel erlernt. Ich habe die Chorarbeit natürlich durch meine Biografie einfach kennengelernt.
Ja.
Und dann war irgendwie der Weg klar, okay, das geht auf jeden Fall Richtung Kirchenmusik. Ich habe dann aber erstmal mit Schulmusik begonnen tatsächlich.
Okay, Ist das nicht ein wahnsinnig erhebendes Gefühl, wenn man in einer leeren Kirche ist und auf der Orgel übt?
Ja, erhebend auf jeden Fall. Und als ich noch jünger war, ich habe ja in der Konstantinbasilika in Trier Orgel gelernt. Das ist ja eine riesige antike Halle.
Wow.
Ganz schmucklos, also wirklich von Kaiser Konstantin als Empfangshalle für seinen Palast gebaut.
Oh, not bad.
Das kann man fast nicht in Worte fassen. Unheimlich monumental.
Ja.
Und da habe ich dann immer alleine geübt, nachts. Und ich muss sagen, also da hat eher dieses Gefühl von Unbehagen übertrumpft, weil das war dann tatsächlich auch manchmal etwas beängstigend,
das
weil man dann natürlich alles Mögliche hört und interpretiert.
Ich hau dagegen.
Genau. Aber ja, natürlich. Das ist wer hat schon als Musiker immer so einen Raum oder vor sich? Ja.
Wahnsinn, Wahnsinn. Aber okay, ich verstehe, du gingst also so die ganzen Stufen im Chor rauf, bis du dann Erwachsener wurdest oder Teenager warst. Aber dann eine Entscheidung zu treffen, Kirchenmusik zu studieren.
Ja.
Wie kam es dazu? Hattest du noch einen anderen Berufswunsch oder war das relativ schnell klar?
Das war eigentlich relativ schnell klar. Also ich habe in der Oberstufe schon die Freistunden immer genutzt, um zu üben, weil ich neben dem Chor, der ja auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, dem Trierer Domchor oder der Jugendkantorei, auch immer noch Unterricht hatte am Konservatorium in Luxemburg. Da bin ich zweimal die Woche hingefahren von Trier aus. Dann war ich Jungstudentin in Mainz an der Hochschule.
Wow.
Also das hat alles sehr viel Zeit gekostet, neben der Abiturvorbereitung. Und damit habe ich eigentlich fast schon unbewusst auf dieses Ziel hingesteuert, das dann auch beruflich zu machen.
Ja.
Habe mich aber erstmal dazu entschieden, Schulmusik zu studieren, weil mir Kirchenmusik zu unsicher war.
Okay.
Ich dachte, ach, ob das überhaupt was wird ob man da überhaupt Stellen kriegt und so weiter. Ich hatte da halt natürlich irgendwie auch Vorbehalte, weil ich das einfach nicht so, klar, ich kannte meine Vorbilder, die Kantoren auch und meine Lehrer, aber ich habe mich da nicht selber gesehen.
Ja, witzig.
Und deswegen habe ich erstmal mit Schulmusik begonnen oder habe mich auch nach Hochschulen umgeguckt, wo es beides gab, wo man beides parallel studieren konnte, also Schulmusik und Kirchenmusik. Und da haben sich drei herauskristallisiert, das waren Köln, Dresden und Lübeck.
Und wo warst du?
Und in Lübeck habe ich dann begonnen, weil ich auch auf einer Chorreise mit der Jugendkantorei vom Trierer Dom durch Lübeck gefahren bin auf einer Reise nach Skandinavien. Und wir sind an St. Marien vorbeigegangen, an dieser riesigen Backsteinkirche. Und ich habe hochgeguckt und ich kannte sowas ja, diese Art von Architektur nicht aus Trier oder aus der Umgebung und war so beeindruckt. Und ich hatte damals ein großes Faible für Skandinavien und das hat dann auch reingespielt in die Entscheidung, dann nach Lübeck zu gehen. Ja.
Abgefahren.
Und vielleicht noch die Anekdote, weil ich eben 5 jüngere Geschwister hatte und auch immer natürlich die ganze Entwicklung mit ihnen mitgemacht habe, die auch immer wieder zu ihren Veranstaltungen gebracht habe, abgeholt und so weiter, mich einfach sehr gekümmert habe, habe ich gesagt, so nach dem Abitur möchte ich an die Hochschule, die am weitesten entfernt ist von Trier. Und das war dann Lübeck.
Ja. Cool. Und wie lange studiert man?
Die künstlerischen Fächer dauern ja länger als die, sage ich mal, die konventionellen Studien. Mhm. Also das Kunst- und Musikstudium geht im Bachelor 8 Semester.
Wow.
Und im Master 4 Semester. Und normalerweise ist ja 6 Semester Bachelor und 2 Semester Master.
Ja, ja.
Bei anderen Studien, alles, was nicht künstlerisch ist. Und ja, und diese 4,5 Jahre waren es dann, war ich in Lübeck zum Bachelor. Genau.
Und wann hattest du dieses Initial zu sagen, okay, es wird doch die Richtung Kirchenmusik, egal wo ich jetzt eine Stelle kriege, also, oder ich gehe doch in die Schule. Also wann war das Initial oder wann hast du gespürt, dass die Kirche eher zieht?
Ziemlich direkt am Anfang des Bachelorstudiums, weil mir die Praxis so unheimlich wichtig war. Also dass nicht nur dieses Üben am Instrument, sondern vor allem auch die Chorleitung, vor allem das Interagieren, das musikalische Interagieren mit Menschen, viel mehr als das Theoretische. Und und da habe ich dann entschlossen, auch nach der Zwischenprüfung, das ist ja dann nach dem zweiten Jahr, zu sagen, okay, dann möchte ich auch wirklich jetzt diese Praxis, ich möchte diese Zeit ausnutzen, die ich habe im Studium, die Praxis mir noch mehr anzueignen und habe dann entschieden, auf Kirchenmusik umzusatteln, was kein großer Schritt war, weil ich sowieso schon Orgel als Hauptfach hatte und Chorleitung durch die Schulmusik, aber jetzt konnte ich es intensivieren und das war die absolut richtige Entscheidung. Ja.
Toll, ich liebe sowas, wenn man dann so plötzlich weiß, das ist genau das Ding.
Genau, ja.
Und ohne zu wissen, ob du eine Stelle kriegst und wo, weil das sind ja meistens Stellen auf Lebenszeit, oder?
Ja, unterschiedlich, also die großen Stellen, ja. Und das ist eine Generationenfrage. Mhm. Das war in den, eigentlich bis vor, wie es sich ja eigentlich auch in der Gesellschaft gerade sowieso entwickelt. Man wechselt viel schneller den Job, als man das noch vor 10, 15, 20 Jahren gemacht hat. Mhm. Wenn man da eine Stelle hatte, eine große Stelle, dann war das erstmal eine Stelle auf Lebenszeit. Das stimmt. Ja. Und im Studium wusste ich das natürlich noch nicht, wo es dann hingeht. Aber das war für mich dann auch zweitrangig, weil ich wollte erstmal, ich hatte wirklich Feuer gefangen, nicht nur die unterschiedlichen Instrumente, also die Orgeln kennenzulernen, sondern wirklich, also einzusteigen in diese Materie, das, was mich eigentlich schon mein Leben lang begleitet hat. Ja,
wie toll, wie toll. Und was sagen deine Eltern dazu? Finden sie das cool, was du machst?
Also mein Vater, der ja, wie gesagt, der hatte ja auch verschiedenste Stufen im Leben. Der war sehr eigentlich auch, also im sehr positiven Sinne, ein Lebenskünstler. Der war, hat sehr viel gemacht von der Hotelfachlehre, also erst Schlosser, er ist zu See gefahren, war Schlosser, hat die Hotelfachlehre gemacht, war dann Kantinenchef und hat dann eine eigene Kneipe aufgemacht und hat dann nochmal umgeschult zum Busfahrer, in Trier, Stadtbusfahrer. Er war immer sehr stolz darauf, evangelisch zu sein, aber er hat mit Kirche eigentlich überhaupt nichts am Hut gehabt, so. Und, außer die Prägung seiner Eltern und, und er hat das so mitverfolgt, aber er fand das auch irgendwie nett und war auch ein bisschen stolz, aber ja, oder stolz vielleicht auch gar nicht, sondern der hat das einfach irgendwie verfolgt. Und meine Mutter, die war eher diejenige, die auch die Initiative ergriffen hat, dass wir Instrumente lernen und so weiter. Und die, sie ist es, auch durch meine Geschwister ist sie noch sehr an die Kirche auch gebunden, auch im Trierer Dom und so, weil meine Geschwister dort noch teilweise singen und und ihr gefällt das natürlich sehr gut.
Toll, toll. Ich finde es so mega. Und meine Frage wäre, hast du einen Komponisten aus der Kirchenmusik, zu dem du so aufschaust und sagst, so, das ist so das Nonplusultra? Also, oder das ist für dich der Komponist ever?
Das kann ich so gar nicht beantworten, weil ich die Komponisten auch immer in ihrem historisch-gesellschaftlichen Kontext sehe und sehe, was sie in dieser Zeit geschafft haben. Mhm. Und es gibt so viele Künstler und die mich inspirieren, aber eben immer in unterschiedlichen Kontexten. Deswegen kann ich das auch auf die Kirchenmusik bezogen gar nicht so sagen, weil es da so viele Strömungen gibt. Mhm. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, das ist mein Idol, sondern ich ziehe da ganz viel aus ganz verschiedenen Strömungen und Kontexten für mich zusammen.
Ja. Schön, weil ich meine, ich singe jetzt, keine Ahnung, 23 Jahre, 24 Jahre in dem Chor. Und selbst wenn wir die Stücke immer wieder repetieren, gerade Johannes oder Matthäus Passion, du bist ja immer ein anderer Mensch zu dem Zeitpunkt, wo du singst.
Ja.
Und gerade auch die Passion am Ende des Kirchenjahres, die ja doch ein bisschen getragener sind, es ist draußen dunkel, dann singen wir das, um zu sagen, jetzt ist hier auch Ende. Und ich weiß, dass ich mich, als ich noch jünger war, habe ich das runtergesungen und war voll dabei. Und je älter ich werde und der Kontext sich verändert, nämlich mein persönlicher, Leute gehen früher, Eltern sterben, was auch immer da so passiert, dass ich meistens beim Schlusschor nicht mehr mitsingen konnte, weil mich das selber so mitgerissen hat. So. Und selbst meine Mutter, die auch jahrelang Chorgängerin war, selber Chorsängerin war und später natürlich immer gekommen ist, sagte, Muschi, tut mir leid, aber ich kann nicht mehr Matthäus Passion und Johannes mehr angucken. Wenn mich 120 Leute anschreien, bringt ihn ans Kreuz, bin ich durch. Mhm. Ich kann das nicht. Ja. Und ich habe das da noch nicht so verstanden, aber ich kann das verstehen, weil das ja so intensiv ist, wenn wir da runterschmettern, weil wir sind ja das Volk, also das Volk haut ordentlich rein und sagt, kreuzige ihn. Und wenn das kann einen schon ganz schön angehen.
Das stimmt. Ja, absolut. Absolut. Je nachdem, in welcher Lebenssituation man ist, interpretiert man das anders. Ja. Unwillkürlich. Also es ist passiert einfach, genau. Und es ist ja nicht nur. Also Bach hat es ja wirklich als Oper inszeniert, Es war ja, vorher war das ja eher eine Musik, also eine, ja, ein, eine musikalische Abhandlung des Evangeliums. Genau. Also man hat es einfach, man hat es in Töne gefasst und hat es um das einfach auch natürlich emotional nahbarer zu machen, aber das war nicht die das Hauptziel. Mhm. Und Bach hat es dann als erster dann wirklich mit anderen Texten versehen, mit diesen Reflexionen in den Arien, mit dieser Einbeziehung der Gemeinde mit den Chorälen. Und dadurch hatte das natürlich eine ganz andere Intensität. Und es war auf einmal hatte diesen Operncharakter. Ja. Und deswegen wirkt es natürlich ganz anders auf uns. Ja, ja, das ist richtig. Und es geht natürlich einfach um Mord, ja.
Natürlich, es geht um Mord.
Ja.
Und ich finde, gerade wenn man vorne steht und, ich meine, du bist ja meist mit dem Rücken zugewandt, aber wir sehen das Publikum ja, hat es auch für diese 2 Stunden oft was Magisches. Weil für mich ist das die aktivste Meditation. Gruppe sitzt und hört zu, wir sind singend und das geht so im Wirbel.
Ja.
Also ich finde, weil du siehst die Reaktion, ich meine, beim Weihnachtsoratorium, da schmettern wir ja richtig los. Also da gehen natürlich alle Freude auch mit, aber auch wenn es so intensiv wird oder mein Liebling ist ja von Mendelssohn Bartholdy, der Elias, so, weil da könnte ich wegfliegen, aber du merkst, was das mit den Leuten macht.
Ja.
Und das ist so irre, das habe ich noch in keiner anderen. Natürlich, in jedem Konzert fängst du an zu tanzen, in der Kirche tanzt du nicht. Das heißt, das ist eher still oder still im Sinne von bewegungsstill. Sie hören zu, aber trotzdem passiert da was Magisches, finde ich. Also das ist so, die Energie spüre ich auf jeden Fall, dass da richtig was losgeht. Und gerade zu Ostern, das singen wir ja immer Karfreitag, dann geht von das hast du noch nicht miterlebt, aber dann gibt es wenn die Sonne scheint, und meistens ist, wir starten, glaube ich, um 5 oder so und dann geht die Sonne unter und dann gibt es einen Moment, kurz bevor auch finito ist, dann am Kreuz, dann scheint das Licht in die Kirche. Ja. Das ist so irre, das hätte jemand das so inszeniert.
Ja, ja.
Jetzt ist gleich Schluss. Ja. Es scheint noch einmal das Licht und dann geht sie unter.
Und das finde ich so toll, weil aus diesem Grund hat man ja diese Gebäude gebaut, eben dann auch mit den Kirchenfenstern, zumindest dann ab der Gotik, hat man dann mit dem Licht gespielt und so weiter und eigentlich auch schon früher, aber ab der Gotik hatte man dann eben auch die bunten Fenster.
Ja.
Und das finde ich so toll, also dass da eben alle Sinne angesprochen werden und das ist ja auch der Sinn dieses Karfreitagsgeschehens, die Sonne geht unter und in der Osternacht geht sie wieder auf. Und deswegen sollte, finde ich, auch diese Osternacht immer am Morgen stattfinden. Also, dass sie wirklich mit dem Sonnenaufgang dann ins Leben geht. So, das finde ich ganz toll. Ja.
Wundervoll. Sag mal, ich habe gerade gestern mitbekommen, und das hat mich was erstaunt, wahrscheinlich hast du mit Sicherheit mitbekommen, dass es jetzt dieses rekonstruierte Passion von Bach geben soll, die Lukas-Passion.
Ja, das war gestern, glaube ich,
uraufgeführt. Also die haben, und das ist ein Corona-Baby. Also die haben in Corona angefangen, die Musik zusammenzutragen und just haben wir jetzt eine neue Passion.
Ja.
So krass. Finde ich ja so abgefahren, dass das immer noch passiert. Also dass irgendjemand dann irgendwie tief gräbt und alle sagen, bist du irre, das schaffst du sowieso nicht, das zusammenzustellen. Und bob, haben wir eine neue Passion.
Ja, also ich weiß nicht, wie groß der Anteil war, der Neuschaffung im Stile von Bach, das weiß ich nicht. Das ist ja auch bei Mozart-Requiem, man hat ja auch ganz, ganz viele verschiedene Fassungen des Endes. Ja? Also ist ja, dieses Fragment wurde ja mehrfach dann auch vervollständigt von Komponisten verschiedener Epochen. Und da sind wir wieder bei diesem, was beeinflusst mich, ja, oder in welcher Gesellschaft lebe ich, das spielt ja alles mit rein. Und letztendlich ist dann so ein Werk, was dann rekonstruiert wird oder was dann eben auch vervollständigt wird, auch wiederum ein Werk, was verschiedenste Strömungen in sich vereint. Ne? Also man kann ja dann auch nicht sagen, es ist jetzt tatsächlich original so, sondern das ist ja dann auch, ja, es hat verschiedene Strömungen miterlebt, verschiedene Impulse. So.
Ja, aber ich war total baff, als ich das las. Ich denke so, what? Habe ich gestern nochmal weiter gegoogelt und dann war gestern noch die Uraufführung hier in Hamburg in der Landeshalle. Ich bin gespannt, wie sich das anhört. Aber ich fand es irre, dass sowas immer noch wieder hochpoppt und sich immer die Mühe macht, das zu tun.
Ja.
Jetzt muss ich aber nochmal verstehen, weil ich habe dich ja noch nicht so lange erlebt, weil ich erst jetzt im neuen Jahr wieder eingestiegen bin. Und du bringst ja ganz andere Dinge rein in den Chor und wir haben jetzt ein Sommerkonzert geplant mit Synthesizer und denkst so, what? Was ist das denn? Und so mit so Pattern. Also ich finde es ja mega, mega spannend. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Kontroversen dazu gibt, dass du das tust, aber du tust es trotzdem. die Motivation dahinter? Erzähl mir mal deine Motivation, weil du mixt da ja auch Aktuelles mit anderem und wir machen da was Schönes Neues raus als Kirchenchor. Ja. Erzähl mal deine Motivation.
Also ich habe mich immer schon gefragt, was ist der Sinn eigentlich hinter dem Beruf des Kirchenmusikers, der Kantorin? Und die Kirche war ja damals auch immer Mitte der Gesellschaft. Da haben sich ja viele Dinge abgespielt. Natürlich, also klar, das hat unter strengsten Regeln natürlich auch gelitten und so weiter. Mhm. Da war vieles verboten und so. Aber letztendlich hat man doch immer, war das unser moralisches Zentrum so,
genau,
ja?
Genau.
Und auch das gesellschaftliche Zentrum. Da hat man sich getroffen. Also an meiner alten Stelle Meldorfer Dom, der Meldorfer Dom war damals nicht nur Kirchraum, sondern der war auch Versammlungsraum, also gebaut in Mitte des 13. Jahrhunderts, und da fing das schon an, dass das als Gerichtssaal sozusagen auch genutzt wurde. Es war einfach, ja, es waren diese großen Bauten und die wurden eben auch gesellschaftlich genutzt. Und als Musiker war man damals auch als Organist eben auch Komponist. Also man war dazu beauftragt und auch angestellt, eigene Musik zu schaffen. Mhm. Und dieser Auftrag habe ich Gefühl nicht nur, sondern das ist auch so, ist mit eigentlich so ab dem 19. Jahrhundert verloren gegangen. Mhm. Da hat man dann angefangen, nur noch zu reproduzieren. Mhm. Und jetzt ist es ja so, die Tendenz ist so, die Kirche verliert immer mehr an Bedeutung. Mhm. Das kann man ja nicht leugnen. Und mein Gedanke ist dann schon, naja, wie kann man dem entgegensteuern? Mhm. Sicher nicht nur, indem man alte Musik immer wieder gibt, ohne, also manchmal auch wirklich aus dem Kontext gerissen, einfach so als Konzert und die Kirche als Konzertort nimmt. Das ist klar, das ist ein Aspekt. Aber wie kann man eben auch als Musiker Gesellschaftsrelevantes schaffen? Und jetzt bin ich jemand, der gerne auch am Instrument improvisiert, und zwar auch je nachdem, was gerade thematisch auch im Gottesdienst dran ist, was thematisch in der Gesellschaft los ist, je nachdem auch welches Format gerade dran ist. Und das geht einfach auch am besten nicht nur alleine, sondern eben auch mit anderen Menschen. Und der Chor ist ja irgendwo auch eine Essenz aus der Gesellschaft und eine Essenz auch aus der Gemeinde. Mein Gedanke war dann, wie führe ich auch den Chor und die Gemeinde und überhaupt das Profil von der Hauptkirche St. Nikolai in etwas Modernes, in was Zeitgenössisches, in was Innovatives, worüber man natürlich, was dann auch Grund gibt, darüber zu debattieren oder was Grund gibt, sich darüber auch auszulassen. Oder also das ist ja auch völlig logisch, dass das passiert. Es ist auch gut so. Und da war mein Gedanke, das in ein Format aufzuziehen, was eben die zeitgenössischen Strömungen mit involviert. Und hab Musiker engagiert, die wirklich sehr auf dem Markt sind, sage ich mal, also gerade im Bereich der Festivals wie Fusion, Reeperbahn Festival und so weiter. Also die eigentlich die Clubmusik produzieren, aber eben nicht nur auf dieser sehr technoiden Basis, sondern auch mit analogen Instrumenten. Also es sind klassisch ausgebildete Musiker, die aber eben in der aktuellen Clubszene unterwegs sind.
Ich finde es mega, weil ich finde, dass, weißt du, das ist ja mit dieser Unterhaltungsmusik und der kulturellen Musik, also die so, ne? Und das hat ja immer so ein Gefälle. Und warum muss das sein? Das muss gar nicht sein.
Nee,
und das zu vermischen und zu sagen, hey, lass uns was zusammentun, weil es geht darum. Und ich finde das mega, neue Leute versuchen in die Kirche zu bekommen, wenn wir sowas machen. Also ich finde das einen großartigen Approach. Und ich hoffe nur, dass die Harvester-Ruder das auch alle hübsch toll finden. Aber ich finde es mega. Also, weil es ist so anders, und wenn wir uns nicht mehr entwickeln oder anders entwickeln in dem, was wir da tun, dann bleiben wir einfach stehen und dann repetieren wir uns und repetieren wir uns und repetieren wir uns, und dann ist es auch irgendwann langweilig.
Ja, das stimmt. Und ich meine, die Harvester Huda haben ja schon ein Zeichen gesetzt durch diesen Neubau die Erweiterung der Peterorgel durch Orgelbau Kleist. Also ein innovatives Instrument haben sie sich jetzt dahin gebaut.
Erzähl mal, aber ich habe ja keinen Schimmer davon. Ja. Was ist daran so cool an diesem Instrument?
Also erstmal, der Kern dieser Orgel war ja damals schon Innovation. Ja. Die Kirche wurde ja 1962 eingeweiht und die neue Orgel damals 1966 von Willi Peter. Und sie ist eigentlich in der Ästhetik der Orgelbewegung gebaut worden. Das heißt also, man wollte sich abgrenzen von diesem romantischen, sehr schweren und vollen Klang, wo man nicht mehr richtig differenzieren konnte und so weiter, hin zu einem entschlackten, wirklich schlanken Klang, der sehr gut durchhörbar war, mit sogar Neuerungen in Registern, also in einzelnen Klangfarben. So, man hat sich da wirklich Gedanken gemacht, in welche Klangästhetik oder wie kann die Klangästhetik wirklich noch schlanker werden, noch brillanter und so weiter. Und das nannte man dann in so einem eher groben Überbegriff Neobarock. Und war aber damals schon eine Innovation. Dann hat sich das eigentlich leider auch wieder durch verschiedenste Geschmäcker und so weiter, hat man dann gesagt, gut, oder man hat sich beeinflussen lassen und das innerhalb von 30 Jahren, also eigentlich bis in die 2000er Jahre hinein, immer wieder umgebaut, sodass am Ende eigentlich nichts Charakteristisches mehr wirklich da war. Und die Orgel hat auch sehr drunter gelitten, sodass sie irgendwann nicht mehr spielbar war. Und dann hatte mein Vorgänger, Matthias Hoffmann-Borgrefe, auch die Idee, diese Innovation wieder herzustellen. Und zwar mit den Mitteln, die wir heutzutage zur Verfügung haben oder sogar darüber hinausgehend. Und es gab eine Ausschreibung an Orgelbauer und am Ende hat Orgelbau Kleis aus Bonn den Zuschlag bekommen, weil diese Orgelbaufirma die besten Ideen hatte. Diese Ideen kamen aber jetzt nicht nur von der Orgelbaufirma, sondern Matthias Hoffmann-Borgrefe hatte sich wirklich eine große Kommission aufgebaut mit innovativsten, klugsten Köpfen der Gegenwart, die sich gerade auch in diesem wirklich, die forschen im Bereich der Innovation, was können Orgeln eigentlich? Weil die Orgel an sich ist ja ein Instrument, das ist das Komplexeste der Welt. Absolut.
Das ist, wenn man das zu spielen mit Händen, mit zwei Füßen.
Erstmal das. Ja. Genau, aber auch wenn du in so ein Gebäude reingehst, in ein Orgelgebäude, dann hast du Verbindungen, die sind kilometerlang, ja, wenn du sie nebeneinander legen würdest. Also bei uns an der Nikolaiorgel sind es über 2 Kilometer, die da an Verbindungen, an Holzverbindungen und so weiter überhaupt vorhanden sind. Und dann hat man gesagt, okay, dann wollen wir jetzt mal was versuchen und bauen eine Erweiterung, also wir rekonstruieren dieses innovative Projekt von damals, von 66, mit diesem Klang, mit der Klangästhetik und erweitern sie zu einer sogenannten Hyperorgel. Und
Hyper-Orgel. Wie lustig.
Es ist auch wirklich, wenn ich mit Musikern spreche, auch aus der elektronischen Musik oder so, die sagen, was habt ihr da, eine Hyperorgel? Das interessiert mich aber jetzt. Also sie sind wirklich da, auch springen da auch total drauf an. Abgefahren. Und es ist erstmal ein schwammiger Oberbegriff, aber was die Orgel jetzt kann, ist und was auch teilweise schon, was es teilweise schon gibt. Also man hat sich auch Inspiration geholt, zum Beispiel aus dem Orgelpark Amsterdam oder aus der Kirche St. Martin in Kassel, wo auch schon eine Hyperorgel steht. Man kann jetzt verschiedenste Parameter wirklich selbst kontrollieren, was man vorher nicht konnte, weil die Orgel ist ja an sich, wenn du sie spielst, erstmal statisch. Ja. Du kannst ja, wenn du einen Ton gedrückt hast, nichts mehr machen. Ja, anders als bei einer Geige zum Beispiel oder beim Gesang oder bei der Flöte. Und das wollte man ein bisschen aufbrechen und hat jetzt Windschweller zum Beispiel eingebaut. Also du kannst mittels eines Fußtritts wirklich selber bestimmen, wie viel Wind in die Pfeifen kommt. Und dadurch kannst du natürlich unglaublich…
Das Modellieren,
ja, richtig. Ja. Du kannst wirklich wie ein Künstler, der an einer Masse arbeitet, dann auch den Ton modellieren. Und und das auf verschiedenste Arten und Weisen. Also du kannst die Position verstellen, der Ventile, wo die Luft durchgeht. Man hat zwei verschiedene Stimmungen in der Orgel, die dafür sorgen, dass du verschiedene Stimmspektren oder Obertonspektren generieren kannst, die einfach Klänge erzeugen, die man so von der Orgel eigentlich nicht kennt oder wo man sich fragt, ist das jetzt noch analog oder ist das noch organisch oder ist das schon elektronisch? Also es geht von der vom Klang her fast schon in die elektronische Richtung, obwohl es alles organisch ist. Ja.
Sehr krass.
Und sie ist eben auch kombinierbar mit Live-Elektronik. Also sie hat einen Anschluss, MIDI-Anschluss sagt man dazu.
Ja.
Man kann also mittels eines Controllers die Orgel ansteuern und eben nicht nur die einzelnen Tasten, sondern eben auch die Regler, die Luftzufuhr Regeln. Das heißt also, man kann gleichzeitig mit einem Controller oder mit einem Synthesizer eben auch die Orgel kontrollieren und steuern und dann dadurch auch Geschwindigkeiten erzeugen, die man mit seiner eigenen Hand niemals spielen könnte. Und,
das ist ja mega.
Das sind alles Sachen, das ist auch tatsächlich ein Prozess, auch noch für mich, die Orgel so kennenzulernen. Das geht nicht von heute auf morgen und auch nicht total. von einem Monat auf den nächsten, sondern je nach Anlass jetzt auch, hatten wir auch es gab einen Vortrag zu dem großen Kokoschka-Mosaik, was wir hängen haben. Mhm. Und auch da lasse ich mich so gerne von dem Vortrag, von dem Inhalt des Vortrags und von dem Kunstwerk inspirieren und versuche das mit der Orgel einfach zu unterstützen und da zu improvisieren. Und das ist jetzt total gut möglich.
Wie toll. Das muss ja für dich auch toll sein, weil du da ja nochmal in eine Orgel eintauchst, die du ja selber auch noch nicht gespielt hast und B, jetzt entdecken kannst, was man damit alles anzetteln kann. Können wir mir vorstellen, dass es voll aufregend ist.
Total. Also ich bin ja eben auch mit den Mitgliedern der Band, mit denen wir im Sommer was zusammen machen, in die Kirche und habe ihnen auch mal den Raum gezeigt. Und ich finde allein schon der Raum ist total inspirierend, weil er den Geist so frei macht. Total. Also das ist ja auch eine Art von Architektur, die man gar nicht so oft findet, weil sie ja in den 50er Jahren noch entstanden ist oder aus der 50er Jahre Ästhetik noch geflossen ist. Ne? Also es ist nicht so kantig wie oft die 60er. Und dazu eben diese Klänge der Orgel, das ist schon besonders. Und wenn man dann den Windschweller so ganz langsam bedient, also wenn man wirklich nur die Luft hört, diesen wahnsinnigen Atem, dieser Atem, der über 7000 Pfeifen speisen muss, ja, das ist ja wirklich ein wahnsinniger Apparat.
Stell dir die Pfeifen
mal
nebeneinander vor.
Das ist schon. Das ist 7300 Pfeifen, also und dann spielt man mit diesem Wind und dann sagen die Musiker, also von den Bands und die eben mit elektronischer Musik arbeiten, boah, da könnte ich jetzt Stunden zuhören und das inspiriert mich und so. Und da merkt man halt eben, was für eine Kraft auch so ein Instrument hat in alle Bereiche.
Ja, klar. Ja. Weißt du was, wir machen mal so einen kleinen Applaus für Matthias, der das alles angezeigt hat. Also Matthias, ne, wenn du das hörst, nochmal vielen Dank. Wir sind froh. Wie ist toll. Ja, cool. Ja, finde ich ja mega toll. Aber ich muss nochmal was erfahren von dir, weil mich das wahnsinnig neugierig darauf bin. Wie ist das, wenn so eine Ausschreibung ist für diese Kantorenstelle hier in Hamburg, in St. Nikolai oder in Michaelis oder whatever? Also wie findet man sowas? Wie bewirbt man sich da drauf? Und wie aufregend ist dieser Bewerbungsprozess? Erzähl mir das.
Also der Bewerbungsprozess ist relativ aufwendig und deshalb auch schon aufregend. Okay. Also so, das ist immer aufregend. Und vor allem, man kommt ja eben auch vor eine riesige Gruppe. Das ist der Chor, den man überhaupt nicht kennt. Und man muss mit denen proben. Und wie findet man sowas? Also St. Nikolai war schon immer in meinem Kopf, also das oder in meiner Reichweite so. Ich habe das immer schon verfolgt, weil ich wusste, da entsteht ein neues Instrument. Ja. Ich habe vorher aber in meiner alten Stelle am Meldorfer Dom habe ich schon viel mit der Kombination Orgel und Live-Elektronik experimentiert. Und nicht nur mit der Orgel, sondern eben auch mit dem Chor, was ist improvisatorisch möglich. Also ich hatte auch die Freiheiten dazu. Und dann hörte ich von dieser Stellenausschreibung und auch von dem von der Neuausrichtung von St. Nikolai, also der Neuausrichtung des Profils Richtung Moderne. Und las diesen Ausschreibungstext und dachte, irgendwie ist es genau das, was mich anspricht. Das passt total gut. Und ich würde mich total ärgern, wenn ich mich da jetzt nicht bewerben würde, ja. Und dann habe ich mich beworben, wurde eingeladen und dann gab es eben zwei Runden. Also das erste war ein Gespräch erstmal.
Mit dem Kirchenvorstand oder?
Mit Mitgliedern des Kirchenvorstands, nicht mit allen, mit den Pastores, mit externen Fachkräften sozusagen, also Landeskirchenmusikdirektor, Kreiskantoren und so weiter, Kollegen auch aus Hamburg und einem kleinen, schon mal so ein, ja, einen kleinen Aufschlag an musikalischem Expertise. Also man musste auch was vorspielen, auch was improvisieren. Dann wurde ich zur zweiten Runde eingeladen und das war dann die Arbeit mit dem Chor.
Und wie ist das so, wenn man vor so einem fremden Chor steht? Ich glaube, mir würde der A auf Grundeis gehen, glaube ich. Weil ich meine, die sitzen da alle, sind voller Erwartungen, hatten schon zwei Kandidaten vorher oder hinterher, keine Ahnung. Wie ist das so? Also wie schaffst du es dann, dich so in dir selbst zu versinken und zu sagen, so, das ist, habe ich mir jetzt vorgenommen und ich nehme sie jetzt alle mit. Was tust du dann? Oder wie tust du das?
Also wichtig ist, das Ziel, was will man erreichen? Und man will ja erreichen, dass die Chorsänger auch das Stück, was man macht, oder überhaupt mit der Art und Weise, dass sie weitermachen wollen. Mhm. Und also da muss ich sagen, da gehe ich eigentlich, glaube ich, recht natürlich an die Sache ran. Ja. Ich mache dann einfach. Also ich denke auch nicht zu viel drüber nach. Und also natürlich, die Vorbereitung ist davon abgekoppelt. Klar. Nur in dem Moment einfach, dann das wird dann auch, wie es wird. Also das ist, und vor allem, ich habe mich auch gefreut auf die Gruppe, weil ich ja auch wusste, da war jetzt eine lange Vakanz und auch der Chor möchte weiter. Und da ist eine große, also ich habe mir gedacht, da ist bestimmt eine große positive Energie da. Und das war auch so. Es war eine total nette Probe.
Schön. Weil es war auch eine Sehnsucht vom Chor, wieder einen Kantor zu haben oder eine Kantorin zu haben, wo man weiß, die bleibt jetzt.
Ja.
Weißt, und das war ja lange Zeit auch immer on and off, on and off und so. Und das ist natürlich auch für eine Gruppe vom Chor nicht gut, wenn du weißt, oh, ist er jetzt da oder ist er nicht da oder fällt er aus wegen Krankheit. Und dann gibt es ein Interims und manche können mit ihm, manche nicht, wie das immer so ist im Leben. Und da war eine große Sehnsucht. Es war eine große Sehnsucht, jetzt wieder einen zu haben oder eine zu haben, die bleibt jetzt. Und mit der können wir Dinge entwickeln.
Ja.
Weil du gehst ja durchs Kirchenjahr mit all den wunderschönen Konzerten zu unterschiedlichen Zeiten. Und du willst dich auch darauf freuen und wissen, dass der Chorleiter oder die Chorleiterin auch da ist.
Ja,
und,
genau.
Und dann auch in charge ist und kraftvoll da steht und sagt, wir machen das jetzt.
Ja.
So, also die Sehnsucht war mega.
Ja. Ja, und so, genau. Und das habe ich dann auch, als ich die ersten Proben dann hatte im regulären Arbeitsmodus, habe ich das dann auch gemerkt. Mhm. Und dass einfach so eine große Freude da ist. So, wir gehen jetzt gemeinsam diesen Weg.
Weil das finde ich ganz toll. Ja, es war einfach so eine lange Durststrecke, die man so mitgetragen hat, weil wir ihn natürlich auch geliebt haben, Matthias.
Ja.
Aber irgendwie, war das wirklich an der Zeit. Und wie schön, dass das so ist. Aber dann hast du das gemacht, dann hast du den Gottesdienst bespielt und so weiter. Wie lange braucht es dann, bis sich wer entschieden hat? Also ist das relativ flott oder hast du ein Gefühl, das kann was werden oder wie war das?
Also genau, es waren ja viele Dinge, viele Unwägbarkeiten, mit denen man konfrontiert wird bei so einem Bewerbungsverfahren. Mhm. Also klar, der Chor als große Gruppe und dann nochmal die Orgel, die man gar nicht kannte, die aber riesig ist und man hat nur eine gewisse kurze Zeit, um sich vorzubereiten. Mhm. Da muss man dann tatsächlich auch wirklich sehr strukturiert vorgehen, sonst ist man verloren. Und dann noch ein großes Konzert geben an dem gleichen Abend vom Gottesdienst und so weiter. Das fordert natürlich schon heraus und verlangt einiges ab. Und in dem Moment, wenn man dann spielt oder wenn man dann den Chor leitet, man reflektiert ja auch nicht sofort. Ja, man macht einfach auch weiter. Und danach ist man natürlich auch erstmal ein bisschen müde. Genau. Und dann, aber was mich total was mir irgendwie so eine positive Rückmeldung oder so eine Energie auch gegeben hat, waren die Gespräche danach mit der Gemeinde.
Ach, wie schön.
Also nach dem Gottesdienst und auch nach dem Konzert.
Ja.
Nach der Chorprobe hatte ich ja gar nicht die Gelegenheit, weil der Chor ja dann auch noch blieb in dem Raum und ich bin dann ja auch gegangen. Aber nach dem Gottesdienst und nach dem Konzert, da waren ja viele da, die natürlich neugierig waren. Viele aus der Gemeinde, viele Kerngottesdienstbesucher und so weiter. Und die Gespräche waren total inspirierend und sehr offen und herzlich und das hat mir ein total gutes Gefühl gegeben, muss ich sagen.
Ach, wie schön.
Und die Entscheidung, die wurde dann recht schnell getroffen, weil der Kirchengemeinderat oder die Kommission zwei Tage später auch schon getagt hat nach dieser Vorstellung. Das Schöne war, ich bin zwei Tage nach dem Bewerbungsverfahren dann in Urlaub geflogen, tatsächlich in die USA. Wir haben also, mein Freund und ich, wir haben eine große Reise geplant durch die USA. Und dann sind wir in Seattle gelandet. Wir haben an der Westküste gestartet. Da war es dann irgendwie Mittag und hier in Hamburg war es dann kurz nach dieser Sitzung, also recht spät abends. Und dann bekam ich den Anruf von Martin Vetter, vom Hauptpastor. Und das war wirklich, wir sind gerade gelandet und der Anruf kam. Das war ganz toll.
Ach, wie herrlich, herrlich. Also ich bewundere dich in der Chorarbeit, weil ich meine, es ist eine Bande, die, wie das immer so ist, ne? Dann sabbelt der Sopran, dann sabbelt der Alt, dann sabbelt irgendjemand. Und ich habe ja noch Chorleiter erlebt, die komplett aus dem Hemd gesprungen sind, also die richtig geschimpft haben und richtig am Pöbeln waren und so und uns bepöbelt haben. Das tust du gar nicht. Und die sabbeln auch, finde ich, überhaupt nicht so viel, wie das sonst gesabbelt wird. Wie kriegst du das hin durch so eine natürliche Autorität, dass sie dir alle am Faden hängen? Also wie machst du das?
Das ist eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, also mir geht es in der Chorprobe auch einfach sehr um die Sache. Und ich glaube, das überträgt sich auch. Mhm. Also dieser Wille, auch was zu schaffen, ohne dass es zu einem Zwang ausartet oder zu einer Anstrengung. Natürlich sind Chorproben auch mal anstrengend. Natürlich. Ja. Und es sind mal Knoten drin und so. Das ist ja ein ganz normaler, wie es im Leben halt immer so ist. Ja. Manchmal flutscht es auch einfach so. Dieses Fokussieren wirklich darauf weiterzukommen, ich denke, das ist auch etwas, was sich überträgt. Mhm. Und vielleicht auch, naja gut, also ich habe viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, also in meiner alten Stelle, vor allem also eben wirklich auch intensive Kinderchorarbeit und vorher eben auch die Arbeit mit meinen Geschwistern. Also ich glaube, das ist auch was einen einfach irgendwo prägt. Gar nicht mal bewusst, sondern das ist einfach, ja, man übernimmt automatisch irgendwie eine Führungsrolle und vielleicht ist es das.
Toll, also finde ich wirklich beeindruckend. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Und zwar, hier geht es ja um Kreativität in dem Podcast. Und was ist Kreativität für dich?
Das ist für mich eigentlich eine Sternstunde des Geistes. Also den Geist irgendwie manifestieren oder den Geist auf, ja, wenn man jetzt bildender Künstler wäre oder Künstler auf Papier bringen. Also der Geist egal, ob wir den jetzt im geistlichen Sinne sehen, also im theologischen oder wirklich einfach als Form eines Zustandes, der uns einfach alle umgibt, ja. Und manchmal, ja, hat man die Möglichkeit, diesen Geist eben zu greifen. Und das ist für mich Kreativität.
Wundervoll, wundervoll. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Liebe Anne, es hat mich super, super gefreut, dass du dich auf das Gespräch eingelassen hast. Ich freue mich, dass du unsere Kantorin bist und auf ganz viel Schwung, neuen Schwung in der Kirche, in der Kirchenmusik, und dass du die ganzen Harvester oder Eppendorfer alle in den Sack tust und die alle sich freuen, dass du da bist. Ich freue mich auf jeden Fall und noch mehr, dass du heute hier warst.
Ganz lieben Dank, Annette. Es hat mich total gefreut, mit dir zu reden. Dankeschön. Vielen Dank.
Das war wirklich schön. Danke dir. Ciao, ciao.
Danke.
Wunderbar. Das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Shownotes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram Annette_Schaper_COC. Bis bald.